M&M. Jeder will sie haben, würde ich sagen, oder? An dieser Stelle. Michael und Marco. Wobei eigentlich 3M. Michael Mittermeier heute. Herzlich willkommen.
Hey, 3M, das wäre mal ein ganz neues Konzept. Also vielleicht sollte man das erfinden. So nicht M&M, sondern M&M und M. Weißt du, so. Ich liebe M&Ms.
Ja? By the way. Okay.
Lustig. Marco und die Kabarettstars.
Schön, dass du heute da bist, Michael. Freut mich sehr.
Ja, servus. Freut mich auch.
Liebe Grüße von Kärnten nach Bayern. Du bist bei dir zu Hause, oder?
Ich bin bei mir zu Hause, ja. Man sieht es am Raumschiff Enterprise-Bild da hinten oben.
Ja, genau.
Auf das bin ich sehr stolz, weil das ist eins, das ist ein spezieller Druck. Und da sind alle Unterschriften von der Kerncrew drauf. Als sie alle noch gelebt hatten, also vor jetzt 25 Jahren, haben die alle da drauf original unterschrieben. Horst, gibt's nimmer. Weil es sind ja viele von denen schon tot und die unterschreiben nicht mehr so gut.
Ja, meistens. Aber wir sind ja im Videomeeting, seht ihr jetzt ja nicht, aber da hinten ist wirklich ein cooles Star Wars Poster. Das heißt, wenn man bei dir einbricht im Haus, dann weiß man gleich, was man sich holen soll, oder? Weil das ist ja ziemlich viel wert oder wird es wahrscheinlich immer noch mehr wert werden.
Du, in spätestens 10.000 Jahren kann ich damit ein Haus finanzieren.
Ja, schön. Dann ist halt mit deiner Unterschrift auch nichts mehr anzufangen, gell? In 10.000 Jahren.
In 10.000 Jahren sagen Leute so, was ist das für ein Gekraxel? Es hat versucht zu schreiben, aber nee, komm, lieber weg.
Okay, hey Michael, lass uns ganz kurz dich ein bisschen näher kennenlernen. Gib mir fünf.
Gib mir fünf. Fünf Fragen an Michael Mittermeier. Meine Freunde nennen mich
Michel oder Michi.
Darüber kann ich lachen.
Gute Comedy mit Leidenschaft und Herz. Also, und es ist ja völlig wurscht, ob es politisch ist oder nicht. Also, es ist so, es muss mich irgendwie nur berühren. Also, klar, jemand wie der Josef, der Hader, der berührt, aber ohne dieses, oh, er berührt mich. Also, wenn er mich berühren würde, er dürfte mich berühren. Also, einer der wenigen. Aber es gibt so viel Gutes an Comedy oder Kabarett. Ich habe sie ja auch vom Dorfer bis zum Whatever-Bot. Und es ist großartig. Aber es muss immer eine Leidenschaft dahinter stecken. Und das merkst du bei den Gurten einfach.
Mhm. Das ist eigentlich eine gute Überleitung, wenn dich der Josef Hader angreifen darf, weil die nächste Frage ist nämlich:
Diese Kabarettkollegin finde ich attraktiv.
Wer darf dich noch angreifen, außer der Josef Hader? Vielleicht welche Frau?
Das ist aber eine sehr unvogue Frage, Freunde. Das ist jetzt so eine Frage an einen alten weißen Mann. Also welche, also dürfte mich, das ist schwierig. Also, das würde ich jetzt nicht beantworten, weil ich glaube, ich kann nur verlieren an der Stelle. Verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Der alte weiße Mann, von wem würde er sich gerne mal anfassen lassen?
Mit diesem Star möchte ich gerne auf der Bühne stehen.
Wüsste ich jetzt, gibt ja viele, mit denen ich auf der Bühne gestanden bin. Wer wären aktuell? Ich glaube, ich würde gerne mal eine Show mit Dave Chappelle machen. Wir hatten eine sehr, sehr launige Whisky-Nacht nach einem seiner Auftritte. Bisher habe ich nur ihn quasi gesehen, aber mal da vielleicht als Support mit dabei zum sein, ja, da wär ich dabei.
Das Peinlichste, das mir auf der Bühne passiert ist.
Ich habe einmal einen Vollblackout gehabt, es war in Köln und wusste nicht, wie es weitergeht. Mein Problem war, das war damals bei Back to Life, das Programm baute jede Nummer aufeinander auf. Das heißt, mir wäre eingefallen, was die Nummer in fünf Nummern ist. Das Problem war, wenn ich die gemacht hätte, das hätte nicht funktioniert. Das wäre wie wenn du in einem Buch die Mitte rausnimmst. So, und niemand hatte ein Skript. Niemand. Ich hatte auch keins dabei. Und dann habe ich mich, also in dem vollen Blackout, habe mir gedacht, na gut, jetzt improvisiere ich so lang, bis mir es wieder einfällt, wie es weitergeht. Und ich lüge nicht. Es waren knapp 40 Minuten später der Improvisation über, dass ich zu viel Drogen genommen habe, gestern zu viel getrunken habe, was alles sehr lustig war, fiel mir irgendwann wieder ein, wie es weitergeht. Und das sehr ganz lustig daran war, dass nach der Vorstellung ganz viele kamen, es war großartig. Und wie du das gespielt hast, dass du keine Ahnung mehr hast, das war eine deiner besten Shows. Und die haben wirklich gedacht, die haben da so... Das ist ein geiler Kniff.
Das zeigt ja schon eigentlich, was die Menschen, wir alle, für einen guten Eindruck haben, wie sehr wir von dir begeistert sind. Wenn sie eben glauben, du spielst das, dass du ein Blackout hast, dabei ist ja wirklich ein Blackout. Weil ich muss schon sagen, du bist so gefühlt einer, der immer schon da war, immer schon lustig war. Wie schaffst du das, so lange so erfolgreich und so lustig zu sein?
Du, ich schaff's mich immer wieder, glaube ich, auf den Kern des Ganzen zu beziehen. Also ich glaube, die letzten 2 Jahre waren ja für uns alle Herausforderungen, weißt, egal in welchem Job, aber für Comedians war es ja also, okay, was machst du jetzt? Und für mich, meine Aufgabe, meine Challenge war, komplett zu den Wurzeln zurück. Das heißt, es ist, wir können nicht auftreten, als es dann losging mit Autokinos oder bei irgendwelchen schrägen Open Airs, 100 Leute waren zugelassen auf einem Open Air Platz, wo normal 3000 stehen. Das sind ja extreme Voraussetzungen. Und meine Challenge und meine Herausforderung war, naja, genau das ist jetzt zu tun. Das heißt, ich gehe da hoch und spiele aber ein Programm, ich entwickle was, was dahin gehört und nicht, jetzt spule ich halt meine Show ab und habe dann ein extra, in Anführungszeichen, Corona-Programm geschrieben, dann wurde ein Buch draus. Das heißt, das sind Bauchentscheidungen. Das ist fast wie wenn du in einem Club auf die Bühne gehst, wenn da ganz ein komisches Publikum sitzt, musst du ja jeden Abend, du musst improvisieren, du musst drauf eingehen. Du hast Besoffene drin, jetzt musst du drauf eingehen. Und jetzt hast du Corona um die rum, du musst drauf eingehen. Also dieser Kern, und ich liebe halt Stand-Up-Comedy, das werde ich immer lieben, weil ich liebe, dass es immer wieder weitergeht. Also so in den Jahren, auch vor jetzt, vor der Pandemie, habe ich ja angefangen gehabt, viel auf Open Mic Nights zu spielen. Der Josef hat einmal was zu mir gesagt und das habe ich seitdem, das war das schönste Kompliment, das er mir gemacht hat. Da habe ich mal verteidigt vor irgendjemand, der mich scheiße fand, tatsächlicherweise. Okay. Und da hat der Josef gesagt, du hast überhaupt keine Ahnung, was der Michael, der brennt auf der Bühne, der brennt für das, was er macht. Und das, glaube ich, war das Schönste, was je über mich gesagt wurde. Und ich war, glaube ich, stolzer denn je, weil für mich ist der Josef tatsächlich also der beste deutschsprachige Comedian, Kabarett, whatever, wie du es nennst. Es ist auch im Moment, was so toll ist, es kommt so eine richtig schöne junge Szene noch. Das klingt so blöd und das soll ja nicht so alt rüberkommen, sondern ich finde es so super, dass sich gerade so viel entwickelt. Und dass es nicht mehr alles übers Fernsehen läuft. Oh, ich muss unbedingt ins Fernsehen, um berühmt zu werden, sondern ich konnte dir 10 Comedians aufzählen in Deutschland, auch in Österreich ein paar, die gehen ja nach Deutschland, die dann in Berlin in der Open-Mic-Szene spielen und du merkst, ich war gerade bei einer Sendung von Comedy Central, das ist so eine Mixed-Stand-Up-Show, und da merkst du, wie viel die schon spielen. Und diese Open-Szene, die hat's bei uns leider, wir haben das nicht gehabt. Offene Bühnen, ja, hast du an einer Hand abzählen können in Deutschland, damals in den 90er.
Mhm. Aber meinst du, hat sich das jetzt auch mit Corona ein bisschen verändert, weil einfach alle Leute wieder raus wollen, so echten Menschenkontakt endlich wieder haben wollen, weil es jetzt irgendwie nicht möglich war die letzte Zeit?
Die Szene hat sich ohne Corona, vor Corona extremst entwickelt.
Okay, das war schon vor Corona schon, okay.
Ja, weit vor Corona. Okay. In Berlin ist es schon seit 10 Jahren. Mhm. Also in Berlin konntest du auch vor Corona jeden Abend in 5 verschiedenen Clubs Comedy spielen. Jeden Abend. Und in München hatten wir vor Corona eine Szene, 7 Tage die Woche konntest du jeden Abend mindestens irgendwo in einem Comedy-Club Open Mic machen, ob auf Deutsch oder auf Englisch. Und das wurde leider mit Corona ziemlich zerhauen erstmal. Und in Berlin hat sich schneller gerappelt, weil die Szene eingeführter war, weil die schon seit Jahren einfach da sitzt. Mhm. Also, wie gesagt, ich bin da so sehr freudig, was sich da entwickelt und für mich eine Herausforderung, eine Challenge, dass ich, wenn ich da reingehe und vor den ganz Jungen auftritt, weil da ist ja zum Teil ein Publikum drin oder zum Großteil, die mich nicht kennen, die mich wirklich nie gesehen
haben. Zu jung für dich einfach,
ja? Ja, das Lustige ist, die Comedians kennen mich. Ich gehe da rein für die Comedians, bin ihr Held, weil die sagen, ja, Alter, Vorbild. Ich habe gehört, da war ich 10. Ja. Rezept kenne ich, seitdem ich 12 bin. Weil mein Papa hat mir das gegeben. Die Comedians kennen es, weil die natürlich damit befasst waren. Ja. Aber da sitzt dann ein Publikum, da bist du dann in Berlin, weiß ich, da habe ich am Kotti gespielt und da saß so ein Tisch, die waren alle so zwischen 16 und 18 und weiß ich, einmal, da ging ein Comedian hoch und der hat gesagt, ja, ich bin gestern 30 geworden und der gesamte Tisch war, oh mein Gott, ist die alt. Und weißt du, 10 Minuten später bin ich aufgegangen und gesagt, lass uns über mein Alter gar nicht sprechen, weil ich bin älter im Schnitt als alle eure Eltern, was ja so war. Ja. Und das Tolle ist aber, Das ist völlig wurscht. Wenn du lustig bist, bist du lustig. Und das ist wie im Ausland. Also wenn ich im Comedy Cellar in New York spui, es interessiert niemand, bin ich deutsch, bin ich das, bist du lustig. That's it.
Das bist du auf alle Fälle. Aber weil du es gerade angesprochen hast, eben Berlin und eben vielleicht dann noch weiter oben Norddeutschland, weil du machst ja dein Programm prinzipiell auch in Dialekt. So wie du redest, im bayerischen Dialekt. Wir Kärntner verstehen dich oder wir Österreicher generell, aber verstehen die da dann oben, was du sagst, also im Norddeutschland?
Ich habe ja ein sehr humanes Bayerisch, muss man sagen. Also es gibt Gegenden, wo mein Bayerisch bayerischer wird. Ja. Und die Gegenden nennen sich Bayern und Österreich.
Ja, Überraschung.
Es ist natürlich, das Lustige ist, immer wenn ich in Österreich spiele oder eine Woche Tour, ich freue mich wie die Sau jetzt auf die Open Airs. Also ich bin ja in ganz Österreich wieder unterwegs, gut bei ich in Kärnten auch. Und nach einer Woche Österreich komme ich wieder heim und meine Frau, Alter, wie sprichst du? Und ich so, na, wie sprich ich? Was ist los? Ha? Geht es aus? Also ich nehme sehr den Wiener an. Also ich bin, keine Ahnung, aber ich bin halt mit eurem, ich bin natürlich aufgewachsen mit eurer Kultur, weil ich bin mit dem Kottan aufgewachsen, ich bin mit dem Mundl aufgewachsen. Mhm. Also für mich ist so, wenn zu mir nur was sagt, ich habe ein Bier in der Hand, sage ich, Alter, mein Bier ist nicht deppert.
Ja.
Verstehst du, das ist für mich Standard.
Ja.
Oder wenn, ich schaue den deutschen Tatort, ist mir aufgefallen, und dann ist irgendeine Szene, wo ich mir denke, ach Gott, Abfuck, ich konnte es mir nicht mehr anschauen, weil es alles so gestellt ist. Und dann kommt so ein Satz raus, Inspektor gibt's keinen, Freunde. Das ist by the way so, dass ich es liebe. Ich habe ja festgestellt, das habe ich dann bei Aktenzeichen, gab ja eine alte Nummer von mir, dass die Österreicher nie die Leiche finden durften. Weil Österreicher, wenn Leichen finden, ist ja eher, na bist du deppert, da ist eine Leiche, ist ja super. Alter, schau mal, Leiband, kommt's mal alle her. Bist du deppert, magst du einen Kaffee? Weil dieser Satz, magst du einen Kaffee, ist ein Standardsatz im österreichischen Tatort. Mhm. Wenn der Grasnitzer mit seiner Kollegin reinkommt, dann stehen sie in der Wohnung des Ermordeten und dann kommt aus dem Zimmer, wo die Leiche liegt, kommt der Typ in Testzentrumkleidung. Jetzt wissen wir es. Und dann wird immer gefragt, also, und wie schaut's aus? Und er sagt, ja, die Leiche ist seit circa 23,5 Stunden tot. Näheres wird die Obduktion ergeben. Und die nächste Frage ist immer, magst du einen Kaffee? Ja, und dann gehen die. Und das ist großartig, verstehst du? Das ist für mich, also da kann der deutsche Tatort scheißen gehen.
Ja, aber Michael, wenn du die also wirklich gut auch mit unserer Kultur auskennst, weil du auch ein Fan, sag ich mal, von Mundl oder von Josef Hader bist, hätte ich ein kleines Spiel für uns. Ich fordere dich heraus zum Duell. Kärntner Dialektwörter gegen bayerische Dialektwörter. Ja, wir wechseln uns ab und ich muss raten, was du meinst und du musst raten, was ich meine.
Ja, gerne.
Ja? Wir sagen in Kärnten zum Beispiel Cajola. Weißt du, was das ist? Eine Cajola.
Eine Cajola?
Mhm. Oder was könnte das sein? Also Cajola ist...
warte mal, vielleicht ist es irgendein Drink. Ein Cajola, das ist irgendwas, wo da ist kein... Da ist kein Wein drin, sondern Drogen. Also deswegen kein Wein. Und es ist eine Cola noch drin. Und aber positiv sagt man nicht Cola, sondern Cajola. Verstehst du? Keine Drogen, sondern mit Cola. Also es sind Drogen und Wein, es ist eine Cajola.
Drogen und Wein. Okay.
Ja.
Nein, es ist was ganz Harmloses. Eine Scheibtruhe.
Eine Schreibtruhe.
Scheibtruhe.
Eine Scheibtruhe?
Ja. Weißt du auch nicht, was das ist?
Was ist denn eine Scheibtruhe?
Wie sagt man denn bei euch in Bayern? Schubkarre sagt sie ja in Deutschland. Genau, Schubkarre.
Eine Scheibtruhe.
Eine Cajola ist eine Scheibtruhe und auf Deutsch Schubkarre, Mann.
Bitte, in Österreich sagt doch keiner Scheibtruhe.
Ja, sicher.
Also, Scheibtruhe. Ja, ist schon klar.
Okay, na, aber vielleicht hast du auch ein Wort für mich, wo ich dann völlig auf der Leitung stehe.
Hoberfeldtreiber?
Der Hoberfeldtreiber, da gibt es ein Lied. Haha, aber es heißt Haberfeldtreiber. Das ist ein wilder Hund, oder? Haberfeldtreiber, da gibt es ein Lied. Ich bin der Haberfeldtreiber, saufen, rauchen.
Na, Haberfeldtreiber ist im Grunde genommen, es gibt ja bei uns Haberfeldtreiben. Das ist ja quasi die nette Version vom Ku Klux Klan. Also nur ohne Rassismus.
Aha.
Also die kommen dann in Schwarz und in Masken Haberfeldtreiben und da wird dann vor der Wohnung rum also in irgendwelchen Kostümen, wenn jemand nicht gern gesehen ist im Dorf. So, der Zugezogene gehört weg. Und dann kommen die Hoberfeldtreiber und dann wird aber ein bisschen getrieben.
Ach und, so.
Aber sie tun nichts, sie treiben nur. Sie treiben drumherum nur. Also das ist der Unterschied zum Ku Klux Klan.
Sehr gut. Jetzt haben wir das auch geklärt. Hoberfeldtreiber, okay. Michael, hast du schon mal was vom Chare gehen gehört? Chare gehen. Chare. Chare gehen. Chare.
Ja. Nee, wirklich.
Er ist mit seiner Firma Chare gegangen.
Na, wahrscheinlich hat er Konkurs gemacht.
Richtig. Chare.
Ja. Chare, also keine Ahnung, was dann Chare heißt. Also.
Ja, pleite gehen. Also wir sagen wirklich, wenn eine Firma pleite geht, Konkurs anmeldet, dann sagt man in Kärnten, der ist Chare gegangen.
Okay.
Lass uns, bevor wir zum Ende kommen, Michael, noch ein kleines Spiel spielen, das ich mit meinen Gästen immer spiele. Sag mir deins, sag ich dir meins.
Sag mir deins, sag ich dir meins. Marco holt die peinlichsten Wahrheiten auf den Tisch.
Also wir beantworten es beide, dass es fair bleibt. Und die erste Frage wäre, hast du schon mal einen Liebesbrief an jemanden geschrieben? Wenn ja, an wen?
Ja, im Zweifelsfall eine Frau. Ja, natürlich habe ich einen Liebesbrief geschrieben, Freunde. Ja. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wir haben keine Handys gehabt, es gab keine E-Mail, was hätte man machen sollen. An die Bäume ritzen, also wir waren ja schon die nächste Generation. Wir mussten es nicht nur an die Bäume ritzen oder auf Steintafeln.
Rauchzeichen auch nichts, da ist, da waren wir schon ein bisschen weiter.
Ja, die sind oft missverstanden worden, die Rauchzeichen. Das war wie bei der Blutsbrüderschaft, konnte man missverstehen. Und deswegen, natürlich hat man Briefe geschrieben an Angebetete, also oder auch weniger Angebetete, also zu, oder also wo man halt was wollen hat.
Aber ich habe einige Liebesbriefe bekommen, was in Erinnerung geblieben ist, einmal von meiner Ex-Freundin damals, und der war katastrophal, er war grottenschlecht. Und was tust du in seiner Situation?
Naja, ich würde mal sagen, hau dich über die Häuser, Alter. Also, weil das wird nicht besser.
Aber ist vielleicht auch eine Frage, weil wir jetzt gerade schon ein bisschen geredet haben über Rauchzeichen und dann irgendwie ist es alles moderner geworden. Hast du schon mal bezüglich deines Alters gelogen und warum? Würde ich jetzt anfangen. Ich habe sehr oft wegen meines Alters gelogen, weil was machst du mit 17, 18 beim Fortgehen mit den Mädels? Du kannst jetzt sagen, hey, ich bin ein 17-jähriges Kind, geht nicht. Dann hast du dich halt natürlich älter gemacht, als du bist. Logisch.
Ich habe mir bei Frauen
die Chance älter zu
gemacht, als ich bin, wenn ich ehrlich bin.
Nein.
Nicht wirklich. Also es war damals, glaube ich, auch für uns nicht so das Thema. Jetzt kommt gleich die Staatsanwaltschaft. Nein, ich habe mich jünger gemacht, um in die Disco reinzukommen. Und ich kann mich, ich kann mich noch einmal erinnern, wir waren in meiner Stammdisco im Musikpalast, ich glaube, war 16, knapp 17, irgendso, und 18 war das Alter. Und dann war Bullenrazzia, und dann wurde, und das ging dann so durch die ganze Disco, und dann standen wir so zu 12 oder so hinten in der Küche, total eingezwängt, hinten neben dem Kühlraum, und haben abgewartet, bis die Razzia wieder vorbei war. Ich sah so jung aus, als ich jung war. Also, das war eher so take it or leave it. Entweder willst du dieses junge Gewächs oder nicht.
Okay, aber apropos Ausschauen, hat dir schon irgendwer mal gesagt, dass du ein bisschen Ähnlichkeit mit Robbie Williams hast? Also wenn du jetzt da so sitzt mit deinem Mikrofon und den Kopfhörern.
Robbie Williams habe ich noch nicht gehört. Brad Pitt habe ich oft gekriegt, vor allem in Amerika. Tatsächlich, wurde manchmal anmoderiert, hier so German Brad Pitt, und es ist relativ schwierig dann auf der Bühne so deine Comedy-Linie zu finden. Aber solange du mit Brad Pitt verglichen wirst, geht's ja noch. Er ist ja nett.
Ja. Michael, ich sag vielen Dank an dieser Stelle. Hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast das Wort zum Schluss. Wünsche, Bitten, Beschwerden und Anregungen.
Hey, Wünsche, Bitte, Beschwerden. Ich habe gar keine Beschwerden, sondern es geht wieder los da draußen, Freunde. Ich bin live auf Tour mit meinem Jubiläumsprogramm ZEPT 25 Jahre Special, fucking ZEPT Reloaded, und das gibt's nur einmal, das gibt's nur jetzt. Also das gibt's nur bis zum Sommer und dann ist vorbei.
Alles klar. Hey Michael, vielen Dank. Freuen wir uns, wenn du dann zu uns nach Kärnten kommst. Bleib gesund und die schöne Auftritte bis dahin. Ganz viel Spaß.
Gerne, dir. Merci. Servus.
Lustig. Der Kabarett-Podcast mit Marco Czarnik.